Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuz sieht. Aber leider sieht er nicht oft die Kinder Gottes unterm Kreuz. Die sind woanders. Die sind beschäftigt in der Natur, in einem Baum oder was weiß ich, der Küste, irgendwo am Meer und so weiter. Und am Kreuz, da muss man schon hinkraxeln. Wenn du so zum Gipfelkreuz rauf willst, da ist es schon anstrengend, wie du dort oben rauf kommst. Mein Thema ist, Glaube wird getestet. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir werden schon einmal ganz hart hergenommen. Jetzt kommt ein Test. Jetzt nimmst du Papier, Blatt Papier, setzt dich von deinem Nachbar links und rechts ein bisschen weiter weg und dann schreibst nicht von anderen auf. Jetzt schreibst du das, was in deinem Herzen vor sich geht, was da passiert. So, das wollen wir heute so im Geistlichen tun. Glaubensprüfungen härten uns ab. Glaubensprüfungen machen uns fest und unerschütterlich. Und je mehr Glaubensprüfungen du hast, desto stabiler bist du. Weißt du, viele Leute haben Angst vor Glaubensprüfungen. Die denken, das ist was Furchtbares. Aber das ist, jede Prüfung gibt dir ein Zeugnis, bringt dich eine Stufe höher, bringt dich näher zum lieben Gott, wie auch immer. So, ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Es geht um den religiösen Geist, wie der sich manifestiert und sich offenbart und wie wirkt. Weißt du, wenn Gott ein Haus baut, baut der Teufel daneben eine Kapelle. Das ist also das, was wir immer wieder erleben. Wenn der Herr segnet, dann versucht der Teufel, die Rahmen abzuschöpfen. Ich werde ein paar Wahrheiten sagen, wie der Teufel arbeitet. Du evangelisierst, du missionierst, du setzt dich ein und er kassiert die Leute dann. Hol die Leute ab. Wir erleben das tagtäglich, ständig, permanent. Du siehst und dann kommt der Feind nachts, wenn du schläfst und sieht Unkrautsamen. Und dann wundert sich, wo ist der gute Samen? Ich habe doch nur Weizen gesehen, aber jetzt kommt das ganze Unkraut. Und das wuchert und wächst. Am Samstag, so Gott will und wir leben, wir werden über Glauben wieder weiterreden. Gott will dich aufrichten. Du sollst auf beide Beine stehen, du sollst stabil sein, du sollst unerschütterlich sein. Und am Sonntag werden wir darüber sprechen, Gott hat alles unter Kontrolle. Er kontrolliert, er beherrscht noch, er hat alle Zügel in der Hand. Also der Teufel hat noch nicht gesiegt und er triumphiert und er hat kein Recht zu triumphieren. Wir Kinder Gottes, wir sind auf der Seite des Siegers und des Überwinders. So, dein Glaube wird getestet. Wir werden so lange geprüft, so lange getestet, bis wir ans Ziel kommen. Manche Gotteskinder denken, jetzt ist eine Prüfung, Gott sei Dank, jetzt bin ich drüber hinweg, jetzt habe ich den Berg erklommen. Nein, es ist immer so, wenn du denkst, wenn du einen Berg erklommen hast, kommt schon der nächste Berg, das nächste Tal. Die nächste Schwierigkeit. So, und solange wir leben, wir werden aus den Tests nie rauskommen. Wir werden ständig permanent getestet. Denn wir müssen aus dem Fleisch raus und wir müssen geistlich werden. Die Seele muss sich entwickeln. Und wir sind, solange wir leben, in einem Verwandlungsprozess drin. Das Vollkommene ist zwar da, aber wir müssen vollendet werden. Und gerade durch Prüfungen und durch Tests werden wir vollendet. Wir wachsen und wir sind Kinder, Jugendliche, Teenager, dann sind wir erwachsen und dann schließlich, und Gott will schließlich Väter und Mütter aus uns machen. Und es ist eine Aufgabe, Vater und Mutter zu werden, dass du in Christus so eine Stütze bist, eine Säule in der Gemeinde Jesu. Aus den Babys müssen irgendwann mal Erwachsene werden, dann reife Menschen, vollkommene Menschen, Menschen, die ja, Jesus ausleben. Und deshalb brauchst du viele Tests und viele Prüfungen in deinem Leben. Dein Glaube wird fortwährend getestet. Ob du den Anforderungen des Himmels entsprichst. So viele Leute, wenn die sich bekehren, die denken, jetzt bin ich reif für den Himmel. Nein, das ist nur der Anfang. Das ist nur das A. Und jetzt kommt nachher das ganze Alphabet. Da kommen all die nächsten Schritte. Also, wir werden getestet, ob wir reif für den Himmel sind. Die meisten sind gar nicht reif, auch Christen nicht. Auch wenn sie schon lange in der Gemeinde sind. Manchmal bin ich entsetzt, wenn ich so die Christen anschaue. Die sind schon 10, 20 Jahre in der Gemeinde und sie haben noch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Es ist schrecklich manchmal. Es ist schrecklich. Gott testet deshalb. Gott testet. Weißt du, wie Gott testet? Plötzlich kommen Leute in deinem Leben, in dir in die Quere, die dir was angetan haben und es zeigt sich, ob du vergeben kannst. Die meisten können gar nicht vergeben. Wie vergibt man? Weißt du, Gott behandelt dich großzügig und er will sehen, ob du auch großzügig bist. So ist es. So passiert es. Plötzlich irgendjemand kommt und das stellt sich raus, du bist kleinkariert. Spießbürgerlich. Du wirst geliebt von Gott und Gott testet dich, ob du auch lieben kannst, die dir unsympathisch sind. So mit Hörner, mit Igelhaaren und Stacheln. Verstehst du, kannst du mit diesen Leuten umgehen? Gott gibt dir und testet, ob du auch geben kannst. Und dann kommt jemand und streckt die Hand. Wie auch du denkst. Gott vertraut dir und er testet dich, ob du ihm vertraust und ob du jemand anders vertrauen kannst. Du erwartest, dass Gott dich segnet und Gott dich unterstützt, aber Gott sagt, und was ist mit dir? Ich will dir die Wahrheit sagen. Weißt du, du hast genug Schleim gehört und genug süßen Honig so dir geschluckt und so weiter. Aber nein, du sollst das Wesen Gottes aneignen. Und das Wesen Gottes ist Großzügigkeit. Und Gottes Wesen ist Herzlichkeit, Barmherzigkeit, Güte und dergleichen. Und jetzt stellt sich raus, bist du soweit? Gott testet dich. Bist du mir ähnlich? Bist du mir verwandt? Schaust du so aus, wie ich ausschaue? So fragt Gott dich. Gott hilft dir. Aber er testet, ob du auch anderen hilfst. Ob du anderen auch unter die Arme greifst. Gott testet dich, ob du den anderen auch barmherzig bist. Gott testet dich, ob du auch mitfühlend bist mit den Armen. Woher sie auch immer kommen. Zurzeit schickt der liebe Gott uns einen Haufen Menge Flüchtlinge. In aller Liebe. Verstehst du? Und jetzt zeigt sich, wie bist du? Jesus war auch mal ein Flüchtling in Ägypten. Die Israeliten waren auch mal Flüchtlinge. Und wie sind wir jetzt als Menschen hier in dieser Welt? Wir sind überall Ausländer. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. So, wie begegnest du den Menschen? Nur, du wirst getestet, ob du auch gnädig sein kannst. Oder sagst, das ist meins. Und dass ich herausstelle, dass du ein großer Egoist bist. Du glaubst, du wärst ein Christ, aber du bist ein großer Egoist, wenn man ganz ehrlich drauf ankommt. Gott dient dir und er testet dich, ob du auch was tust, ob du selbstlos bist. Ob du dich für die anderen hingibst. Ob du auch verzichten kannst. Gott testet das. Jesus hat auf den Himmel verzichtet, er hat sich erniedrigt, er ist Mensch geworden, wohnte unter uns. Verstehst du? Und jetzt stellt sich raus, ja, wie bist du? Bist du auch so ähnlich wie Jesus, hast du die gleiche Gesinnung wie Jesus? Oder bist du nur fromm? Und die meisten sind fromm. Tut mir leid. Die meisten sind religiös. Die meisten sind so, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich in der Gemeinde bin. Ich danke dir, dass ich getauft bin. Gott, ich danke dir, dass ich den Heiligen Geist habe. Gott, ich danke dir, so und so. Und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner daneben an. Du siehst, du kannst Gott viel danken. Gott interessiert sich nicht über dein Dankgebete. Viele denken, sie dienen Gott, wenn sie danken. Nein, Gott sieht, wie du die anderen beurteilst. Meine Bibel sagt, mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird auch uns gemessen. Er testet dich, ob du auch Opfer bringst. Du willst, dass andere Opfer für dich bringen, dass andere für dich verzichten, dass andere für dich was tun. Was tust du? Nur das Gebet eines Bewährten, heißt es im Jakobusbrief, wird erhört. Das Gebet eines Bewährten, nicht eines Gerechten, eines Scheinheiligen, eines Frommen, sondern das Gebet eines bewährten Menschen. Man kann nur sich in Not bewähren. Also bewähren kannst du nur, wenn du Schwierigkeiten hast. Wenn du in Spannungen lebst, da kannst du dich bewähren, da kannst du zeigen, ist dein Glaube echt? Oder ist es so nur ja, aufgeblasen, eine Seifenblase, eine religiöse Seifenblase? In Krisen kannst du dich bewähren. Unter Druck, drück mal eine Tomate und dann merkst du, wie schnell sie platzt. Ja, so eine Tomate kann schon einiges ertragen. Aber drück mal sie. Darum führt Gott das Volk, sein Volk in die Wüste. Dort durften sie sich bewähren, 40 Jahre lang. Dort zeigt sich, schon nach 3 Tagen haben die Probleme mit dem lieben Gott. Kein Wasser, kein Brot, kein Fleisch, kein Fisch, kein Knoblauch, nix. In der Wüste. Da beweist sich, ob du Glauben hast. Dort beweist sich dein Gehorsam, wie gehorsam du bist. Ob du bereit bist, in dich mit dem Herrn zu gehen oder lass uns so schnell umkehren und wieder nach Ägypten zurückgehen. Das zeigt sich. Wäre ich bloß nicht gläubig geworden, hätte ich mich bloß nicht in diese Gemeinde, mich dieser Gemeinde angeschlossen. Als Gläubige geraten wir fortwährend immer wieder in Not, in Stürmen und in Kämpfen. Und wir kriegen ständig Ärger. Und der liebe Gott lässt Ärger in deinem Leben kommen, damit sich dein Glaube ein bewährter Glaube ist, damit du Boot unter die Füße hast, ein Fundament. Wenn du nicht erschüttert wirst und nicht in Schwierigkeiten geratest, du wirst nie wissen, ist mein Fundament stark, ist mein Fundament stabil. Nur wenn du Erschütterungen hinter dir hast. Gott erlaubt, dass du unterwegs irgendwo gehst, bist auf dem Weg zur Versammlung und schon überfällt dich ein schlechter Launevirus. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Schlechte Laune-Virus. Auf der Arbeitsstelle, verstehst du? Schlechte Laune-Virus. Da geht alles schief, was nur schief gehen kann an dem Tag. Du stehst an der Bushaltestelle, der Bus kommt nicht. oder drängeln die Leute oder was auch immer ist. Du bist auf dem Weg zum Gottesdienst, schlechte Laune, Virus überfällt dich, Kind macht in die Windeln oder macht sonst noch was. Oder ja, der Autofahrer vor dir blockiert den Verkehr, kommst gar nicht durch. Die Ampel schaltet ständig auf Rot. Schlechte Laune, Virus, wird so schnell eingefangen, so wie die Grippe, wie der Schnupfen. Dein Glaube wird getestet, ob du gute Laune Virus hast oder schlechte Laune Virus hast, was auch immer ist. Überall kann man sich da einfangen, Wut und Ärger und Aufregung und Stress. Überall. Da musst du gar nicht so mit besonderen Leuten da zusammenkommen. Überall fängt man Schnupfen ein. Also, da musst du gar nichts was Besonderes tun. Nur die Spannung, kalt und heiß. Die schlechte Laune-Viren, die verbreiten sich so schnell und die sitzen dann auf den Nerven, da ärgerst dich und sagst, jetzt ist der ganze Tag vermasselt, alles versaut, alles verdorben. Kennst du sowas? Dein Glaube wird geprüft, ob du da noch immer noch stehst und sagst, Halleluja, Lob und Dank. Wir haben Lob und Dank gesungen, verstehst du? Das ist, singst du vielleicht, Lob und Dank. Da, ein lieber Bruder, der ist jetzt beim Heiland und heimgegangen, war Radioevangelist, der hat mal bei mir in der Gemeinde gedient und hat mir uns eine Geschichte erzählt. Da war er, es war ein Schweizer, irgendwo in der Schweiz war er im Gottesdienst und da war eine Schwester, die ständig, Halleluja, 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 Halleluja. Das ging dem so auf die Nerven mit dem Halleluja. Auch schlechte Laune, Virus, verstehst du? Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, zeig dir, dass dir endlich das Maul hält und immer nicht nur Halleluja schreit und immer Halleluja. Und dann hat jemand Kaffee ausgeschenkt und ihr Kleid an ihrem Kleid verschüttet. Dann sagte er, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Und dann hat die geschimpft. Und verstehst du, weißt du, wir können leicht und schnell Halleluja sagen, wenn es gut geht. Aber sag mal Halleluja, wenn es schlecht geht. Da ist es, da beweist sich, ob der Glaube echt ist, wenn es dir dreckig geht. Wenn jemand Kaffee bei dir verschüttet. Oder einen Saft. Oder das Essen. Oder die Soße. Dann sag Halleluja. Ja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weißt du, ich halte nicht viel von diesen Halleluja-Christen. Tut mir leid, in aller Liebe, die sollen Halleluja schreien, aber die werden von Gott noch auf die Finger geklopft bekommen. Weißt du, da passiert etwas und dann hören sie auf mit dem Halleluja. Weißt du, wir sollen ausgewogen sein. Einfach mit dem Frieden Gottes. Schlechte Laune wirren. Unser Glaube wird im Alltag getestet. Denk an Martha und Maria, diese zwei Frauen. Verstehst du? Herr! Sag doch meiner Schwester Maria, dass sie auch mal in der Küche mithilft. Verstehst? Ich muss immer arbeiten, ich muss und so weiter. Martha regt sich über Maria auf. Frage, dein Glaube wird getestet. Über wen regst du dich ständig auf? Von morgens bis abends. Was sind deine Gedanken? Mein Mann oder meine Frau. Meine Kinder sollen mir helfen. Verstehst? Sag's, Herr. Oder die Oma, der Opa. Da gibt es so viele Objekte, die dich da in schlechte Laune bringen können. Regst du dich auf über manche Christen in der Gemeinde, die nicht in dein Schema passen, die nicht so sympathisch sind, weißt du, immer wieder ecken die an, immer wieder haben die ein Wort, irgendwo einen Spruch, irgendwie so eine Phrase, lassen sie laut los. Regst du dich auf über Menschen, die ständig aus deinem Konzept rausfallen, die andere Ziele verfolgen, die immer was ganz anderes wollen als du, du willst dem Heiland nachfolgen, du bist ganz brav. Und ganz lieb und so ganz heilig und ganz religiös. Aber die wollen ganz was anderes. Und dann regst du dich über diese Leute auf. Du wirst getestet, ob du dankbar bist in allen Dingen. Spiel noch nicht so fromm und so scheinheilig in aller Liebe. Weißt du, ob du Gott danken kannst für alles, alle Zeit. Das zeigt sich. Dein Glaube wird getestet, ob du Menschen dankbar bist. Ob du die Leute nehmen kannst, so wie du bist. So wie es eine schlechte Laune-Virus gibt, so gibt es auch gute Laune-Virus. Und das kommt durch das Danken, wenn du alle Zeit Danke sagst, ja, danke. Du musst gar nicht laut sagen, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nein, danke, Jesus. Danke. Ich verstehe das alles gar nicht. Passt gar nicht in meinen Kram. Aber ich danke dir. Sage Dank alle Zeit für alles. Dankbarkeit ändert deine Sichtweise und macht dich froh. Und zwar innerlich, nicht nur äußerlich. Und es muss nicht äußerlich. Weißt du, wir sollen aufhören, äußerliche Christen zu sein. Wir sollen innerliche Christen sein. Dass es hier innen drin stimmt. Und dass wir nicht knurren und murren und meckern und was weiß ich. habe diese Tage darüber nachgedacht. Weißt du, so viele Menschen, die möchten, weil ich Jesu Schäflein bin und so weiter, so, sie wollen Schäflein Jesu sein, aber die meisten sind Jesu Ziegen. Verstehst du? Ja, und die sollen umgewandelt werden in ihrer Natur, in ihr Wesen, von Ziegen auf Schäflein. Ein Leben ohne Kampf, ohne Nöte, irdischer oder geistiger Art, würden uns in unserer Entwicklung nicht fördern. Deshalb, wir brauchen Schwierigkeiten. Wir müssen uns bewähren. Denn nur durch Kampf wird unsere Kraft gestärkt und gesteigert und entwickelt. Nur im Widerstand, wenn uns widersprochen wird. Weißt du, wenn nicht alles noch nach unserem Plan läuft. Das ist nämlich, wo unser Glaube getestet wird. Wenn es genau andersrum kommt, wie wir es gar nicht brauchen und wie wir uns gar nicht wünschen und wie wir uns gar nicht geträumt haben. Dein Glaube wird getestet. Von morgens früh bis abends spät mit dem Lärm oder mit sonstigen Dingen. Leute, die dich nerven, mit dir anrufen, mit dir: Kannst du das, willst, würdest du das mir machen und so weiter. Ständig betteln sie dich an. Nur im Widerstand werden wir Sieger und Überwinder. Wenn wir uns auseinandersetzen müssen, kämpfen müssen, den guten Kampf des Glaubens. Das ist, der Glaube muss sich bewähren. In Krisen, in irdische Nöte. Es gibt so viele Glaubensprüfungen zu bestehen. Und das sind alles Kraftproben. Kannst du Gott vertrauen, auch wenn alles daneben geht, wenn das alles schief geht? Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Kannst du das glauben, wenn du krank wirst? Kannst du glauben, dass das alles vom Herrn kommt, dass alles am Schreibtisch Gottes vorbei ist und von ihm genehmigt werden muss? Du kannst glauben, dass er Zeichen und Wunder tut, aber kannst du glauben, dass Gott alles zulässt, dass ohne sein Wissen nicht einmal ein Haar gekrümmt wird? Dass wir, ja, dass alles geschieht mit seinem Wissen und mit seinem Wollen. Glaubenskämpfe, Glaubensproben, das ist, was uns stark macht. Dein Glaube wird getestet, das ist meine Botschaft. Und weißt du, du musst mit allen Wassern gewaschen werden. Du musst durch alle Turbulenzen durch. Dir bleibt als Kind Gottes nichts erspart. Also lieber bekehrst dich nicht und lieber kommst nicht in die Gemeinde und lieber wärst kein Christ, wenn du das nicht alles über dir ergehen lassen möchtest. Weißt du, Paulus sagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und mir ist die Krone des Lebens beigelegt. Also wenn das alles nicht willst, nur so Schlaraffen-Christentum, vergiss es, dann bist du hier falsch. Das ist eine falsche Adresse. Da musst du ins Schlaraffenland gehen und suchen, wo Schlaraffenland liegt. Ich weiß nicht, wo Schlaraffenland liegt. Das ist vielleicht irgendwo am Nordpol oder im Südpol oder irgendwo auf dem Mond. Aber wir sind nicht im Schlaraffenland, liebe Geschwister und Freunde. Wir sind mitten in dieser Welt, im Alltag. Glaubenskämpfe machen uns stark. Und in der Endzeit wird es noch viel dicker kommen. Glaub mir das. Das wird noch viel dicker kommen. Mach dich gefasst. Leg dir einen dicken Panzer zu. Und kauf dir einen Sturzhelm. Verstehst? Kauf dir Stiefel. Wir sollen gestiefelt werden, heißt es einmal in der Bibel. Wir müssen fertig gemacht werden für die Endzeit. Wir brauchen göttliche Kräfte. Weißt du, wir werden nicht nur ein Goliath haben, wir werden 20 Goliaths haben in unserem Leben, die wir noch in der Endzeit zu bewältigen haben. Alles kommt auf uns zu. Jesus sagt, dass die Zeit so schwer wird, dass kaum ein Mensch gläubig wird. Kannst du dir sowas vorstellen? Dass kein Mensch mehr überlebt. Die Endzeit wird so schlimm sein, dass die Auserwählten versagen werden, die Heiligen werden sterben und den Tod suchen und den Tod nicht finden. Die Endzeit wird so eine Zeit sein, wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig werden. Verstehst du, die Endzeit, in der wir leben, nicht nur Erweckung, Erweckung, Erweckung. Verstehst du, da kannst du nicht mehr schlafen, mein Lieber. Da vergeht dir das Träumen und das Fantasieren von diesen wunderbaren Dingen. Du wirst herausgefordert. Wer ist dieser Goliath, der das Volk Gottes so lästert? Und wir werden viele Antichristen haben. Jesus redet in Matthäus 24. Wir haben so viele Flüchtlinge. Jetzt, weißt du, als ich das in den Nachrichten so hörte, so viele Flüchtlinge, habe ich gedacht, guck mal, jetzt, wir sind in der Endzeit. Da heißt es in Matthäus 24, bittet Gott, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und am Feiertag und im Winter. Und wenn ich höre, was die Flüchtlinge gerade aus dem Gebiet vom Nahen Osten, von Palästina, dieser Gegend Syrien, Irak, das ist ja aus dieser Gegend, für diese Gegend gesprochen worden. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag. Und die Leute fliehen massenweise. Dieses Jahr sollen noch 800.000 hier nach Deutschland kommen. Verstehst du? Das ist für die Leute gesagt worden, nicht nur für uns, dass eure Flucht nicht geschehe. Und wie viele Christen werden dann fliehen? Die werden, manche, ich höre schon Leute, die sagen, wir werden hier unser Haus verkaufen, wir werden irgendwo nach Brandenburg ziehen und dort in Ruhe und Frieden leben. Auch dort wirst du nicht ruhig und Frieden haben. Die werden überall Flüchtlinge kommen und du wirst überall bedrängt werden. Sag nicht, weißt du, ich will in Frieden leben. Du musst Frieden innen drin haben. Und dann musst du deinen Glauben, im Glauben stark sein und dich bewähren. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe. Wir erleben regelrechte Fluchtbewegungen. Das gab es schon immer, ist nichts Neues. Aber gab es immer wieder Völkerwanderungen. Das Römische Reich ist untergegangen aufgrund der Völkerwanderung der Westgoten und diesen Völker aus dem Norden. Der Glaube wird getestet. Wie gehst du mit den Flüchtlingen um? Was für eine Einstellung hast du zu ihnen? Es sind arme Menschen, können nichts dafür, dass die USA und unsere liebe NATO so ein Unheil in Albanien, Kosovo, im Balkan angerichtet haben oder mit diesem ganzen arabischen Frühling alles versaut haben, das ganze Kontinent und diese ganze Gegend dort. Was? Die können nichts dafür. Das Unheil kommt jetzt auf uns zu und die Rache Gottes kommt auf uns zu. In aller Liebe. Jetzt, wie bewähren wir uns? Und wir müssen uns bewähren und als Christen, stehen fest, unerschütterlich bleiben, nicht nachgeben und doch lieben und doch auf die Menschen zugehen und doch ein offenes Herz haben. Weißt, das sind die Regierungen. Unsere Regierung war mitbeteiligt, die jetzt so ratlos ist und wie vom Pferd getreten dasteht. Pass auf, das wird noch ausarten, was noch alles auf uns zukommt. Deshalb, du brauchst den Panzer des Glaubens, du brauchst den Schutz Gottes, du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst einen unerschütterlichen Glauben. Gott wird alles recht machen, Gott liebt die Menschen. Und weißt du, wir haben keine Missionare mehr rausgeschickt ins Ausland, aber jetzt kommen die Leute zu uns, damit wir sie missionieren. Ein anderer Blickwinkel ist es. Und so viele Leute vergessen, dass Gott sorgt, dass seine Sache weitergeht und wie auch immer. Die Christen im Westen werden jetzt getestet. Wie stark wird ihre Liebe sein? Es wird sich zeigen, ob der Westen seine Fehler einsieht und Buße tut oder noch weiter Fehler macht. Es wird sich zeigen, was die Regierungen machen hier im Westen. Oder ob sie weiter sich in falscher Sicherheit wiegen. Es geschieht nichts ohne Gottes Zustimmung. Es geschieht nichts ohne Gottes Erlaubnis. Es muss alles so vorbei an seinem Schreibtisch. Und wir werden getestet. Weißt du, wenn alles gut und glatt geht, kannst du sagen, ja, ich liebe den Heiland. Und es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Vergiss es. Gott prüft, ob du die Zulassung Gottes annimmst. Und wenn du die Zulassung Gottes nicht durch die Flüchtlinge annimmst, dann kriegst du halt Krankheit. Dann kriegst du andere Probleme, andere Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten. Da wird alles teurer. Alles weniger. Wir beten im Vater unser so fromm, dein Wille geschehe. Verstehst du? Und dann fangen wir an zu träumen. Dein Wille geschehe. Jetzt geschieht der Wille Gottes. Der Wille Gottes geschieht in unserem Land. Schalt nur dein Fernseher ein. Und du wirst sehen, dass der Wille Gottes geschieht. Und Gott prüft uns, ob wir richtig stehen. Gott prüft uns, ob wir das Rechte tun. Gott prüft uns, ob wir korrekt sind nach der Bibel. Ausgewogen, ausbalanciert, uns nicht von den Medien manipulieren lassen. Gott prüft uns, ob wir die Wahrheit sagen. Die Wahrheit über uns, die Wahrheit über die anderen. Gott prüft uns, ob wir in der Liebe sind. Weißt du, wir können von der Liebe singen, aber wir dürfen vom Kreuz nicht schweigen. Das Kreuz ist auch da, neben der Liebe. Und das ist die Voraussetzung für die Liebe Gottes. Dein Glaube wird getestet. Weißt du, ob du nur ein frommer Theoretiker bist? Ich glaube an Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Verstehst du es? Jetzt wird dein Glaube geprüft, ob es Praxis oder Theorie ist. Man kann eine gute Theorie haben, fromme Sprüche klopfen. Weißt du, man kann über Glauben sprechen und proklamieren, logisch denken und argumentieren. Weißt du, man kann in der Kirche arbeiten und doch nichts glauben und Atheisten sein. Verstehst du? Du kannst religiös sein. Gott prüft, ob wir den Glauben verstanden haben, ob wir begriffen haben, was es wirklich geht. Jesus sagt den Juden, wenn er da irgendjemand geheilt hat und er feststellt und fragt, wo kommst du her? Ein Samariter oder, was weiß ich, ein Heide. Wo kommst du her? Und dann sagt er, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Gott sucht Glauben, und zwar radikalen Glauben, den die Juden nicht hatten. Die hatten Religion, Religion wucherte und wicherte ihnen aus den Ohren und aus dem Maul und aus den Augen. Überall waren sie religiös, an jeder Straßenkreuzung. Öffentlich haben sie gebetet. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jesus sucht Glauben, nicht Religion. Geschwister, und lasst uns von der Religion bekehren. Wir müssen uns einmal von unseren Sünden bekehren. Das Zweite, manche müssen sich von ihrem Geld bekehren, von ihrem Portemonnaie. Und manche müssen, und viele, die meisten müssen sich von ihrer Religion bekehren. Bei den Juden war Religion Pflichterfüllung, eine Weltanschauung, sondern Verstandesangelegenheiten. Das Herz war nicht dabei. Und Gott prüft, ist das Herz dabei? Ich gehe zum Gottesdienst. Mein Beten, meine Andacht, mein Gott, meine Kirche ist mir das Wichtigste. Und da liegt der eine im Blut und verblutet. Denk an diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Es zeigt sich. Weißt du, der Glaube wird getestet. Da liegt plötzlich vor deiner Haustür jemand. Besoffen. Als Beispiel. Ja? Oder was weiß ich, krank. Was macht dein Herz? Die Bibel sagt, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Ist das eine Herausforderung? Der Glaube wird geprüft, ob es aus dem Herzen rauskommt. Weißt du, du kannst viel erzählen, ich glaube an Jesus, ich liebe Jesus. Oh, ich bin Kind Gottes, ich bin in der Gemeinde, ich bin Christ. Kannst erzählen. Der Teufel glaubt es vielleicht, aber der liebe Gott glaubt es nicht so. Es wird geprüft, ob es nur aus dem Kopf kommt, ob es nur aus der Erziehung kommt oder ob du fromm dressiert bist. So viele Christen sind fromm dressiert. So wie man Tiere dressieren kann, spring und pack's. Verstehst? So kann man Christen auch dressieren. Und viele sind dressiert. Religiöse Menschen sind dressiert, fromm getrimmt. Sie haben sich eingeübt. Wie betet man? Und dann fragen sie ständig, kannst du mir ein Gebet aufschreiben? Ich kann dir viele Gebete aufschreiben. Verstehst du, das sind alles dressierte Gebete, die müssen alles, das muss alles aus dem Herzen kommen. Weißt du, wenn wir zu Gott beten und schreien, wir müssen aus dem Herzen zu ihm schreien. Der Glaube ist ein Lebensstil. Der Wille Gottes geschieht. Da musst du nicht viel tun, das geht automatisch, wenn du richtig lebst. Für viele ist es keine Selbstverständlichkeit, dein Wille geschehe. Weißt du, aber Christen sollten das. Es sollte für Christen normal sein. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Macht. Das meiste ist nur frommes, leeres Gerede. So wie bei den Juden damals. Nur ein frommer Strohdreschen. Aber der Inhalt fehlt, der Geist fehlt. Das Etikett ist da, aber der Inhalt ist nicht da. Es sind nur Äußerlichkeiten. Innen drin ist man hohl und leer. Und der Glaube wird geprüft. Ist da was drin? Was man angibt und vorgibt, drin zu sein. Da heißt es einmal von Jesus, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum? Sie haben ein ganz falsches Bild von Jesus gehabt, eine ganz falsche Vorstellung. Unser Jesus, der wird uns von dem Joch der Römer befreien. Unser Jesus. Verstehst du, was hat er gemacht? Am Kreuz hängt er am Schluss. Da wird der Glaube getestet. Und Jesus steigt nicht vom Kreuz herab, als sie schreien, also wenn du der Messias bist, beweise es. Der Glaube wird getestet, dass du ohne Beweise dastehst. Keine Heilung, keine Befreiung, kein Wunder, keine große Sensation. Der Himmel ist weiterhin so blau oder bewölkt oder wie auch immer. Der Glaube wird getestet, ob wir Jesus so annehmen, wie er ist, ob wir Jesus so lieben, wie er ist, der zu den Aussätzigen geht, zu den Armen geht, zu den Flüchtlingen geht, zu den Ausgestoßenen geht. Ob wir so Jesus annehmen, wie er zu uns kommt, gar nicht so Gloria und Halleluja. Weißt du, ich habe eines gelernt, Jesus ganz anders zu sehen als die Religiösen. Für mich ist Jesus, weißt du, genau das Gegenteil von dem, was die Menschen von Gott erwarten. Gar nichts. Es schockiert dich vielleicht, was ich sage. Er hilft dir nicht, er heilt dich nicht, er befreit dich nicht, er lässt dich durchhängen. Und er sagt, Glaube, glaube nur, halt durch. Verstehst du? Glaube, halte durch. Und all das von dem, was du erwartet hast, wo ist mein Gott? Verstehst du, da stehst du da, schockiert. Gott ist anders, total anders. Passt nicht in unsere Welt. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wir haben geglaubt, haben die Emmaus-Brüder gesagt. Wir haben gehofft, wir haben alles dran gesetzt. Und was ist passiert? Verreckt ist er. Im Grab haben sie ihn gelegt. Der Glaube wird getestet. Ob wir Jesus und den Heiligen Geist wirken lassen, wie er wirken möchte. Oder ob wir Gott begrenzen und beschränken und ihm Vorschriften machen. Weißt du, Gott arbeitet anders, als du denkst und planst. Wir machen Gott gerne Vorschriften. Herr, wenn du mich heilst, heil mich so, dass ich nur meine Rente behalten kann. Verstehst? Oder, dass ich das und das noch machen kann. Ja. Gott, wenn er dich heilt, dann er fragt nicht nach Rente oder irgendwelchen äußeren Sachen. Er macht so, wie er es haben möchte. Weißt du, Gott, wir können Gott nicht Vorschriften machen, wie er handeln sollte. Herr, führe mich so und so. Er führt dich vielleicht durchs Dickicht, durch Sumpf, durch steile Berge. Ob sein Wille geschehe oder nicht, das hängt davon ab, ob wir es zulassen. Weißt du, Gott geht nicht nach unseren Wünschen und Vorstellungen. Dein Glaube wird geprüft. Vertraust du mir dennoch? Bist du mir dennoch treu? Gehst du trotzdem in die Versammlung, auch wenn ich dich nicht erhöre und dich nicht erhöhe und dich nicht segne? Liebst du mich doch dennoch? Die Bibel sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Die nicht spüren und doch glauben. Gott will stets das Beste für dich. Und deshalb muss er Dinge zulassen, die du nicht verstehst. Der Glaube wird getestet. Was nimmst du von Gott an? Dein Wille geschehe. Kann dein Wille geschehe? Unser Heiland muss ja sogar selber dreimal beten. Das ist für mich schon zu nachdenklich. Dreimal muss er beten im Garten Gethsemane. Herr, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dreimal und er schwitzt Wasser und Blut. Das ist, wie der Glaube getestet wird. Da schwitzt du Wasser und Blut. Hast du noch gar nicht, weißt du gar nicht, wie das funktioniert. Wasser und Blut zu schwitzen. Verstehst du? Er war so ergriffen, seine Nerven waren so ergriffen. Er war so gestresst, er war kurz vor dem Herzinfarkt. Und vielleicht hat er Herzinfarkt gehabt. Er schwitzte Wasser und Blut. Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Die haben nicht verstanden, die Jünger haben nicht verstanden. Weißt du, der Glaube wird getestet, dass, wo Menschen dich nicht mehr verstehen. Die denken, du spielst verrückt. Du bist nicht mehr normal. Der Glaube wird getestet. Weißt du, Gott lässt Dinge zu plötzlich in deinem Leben, dass du sagst, Herr, was mutest du mir alles zu? Wo muss ich noch durch? Was für Krankheiten gibt es noch? Da kannst du gerne im Lexikon nachgucken, welche Krankheit du noch nicht gehabt hast. Und welche Schwierigkeiten du noch nicht gehabt hast. Und welche Probleme du noch nicht gehabt hast. Kannst du überlegen. Was kommt noch zu? Weißt du, in der Bibel heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die meisten Leute verstehen nicht, was es ist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich möchte dir ein bisschen was sagen. Weißt du, Christsein ist nicht so einfach. Es ist eine harte Sache, ein harter Weg. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Weißt du, Freiheit nicht für dich, dass du machen kannst und schalten kannst, was du willst, sondern was Gott machen kann. Freiheit für Gott. Herr, mach mit mir alles. Häng mich ans Kreuz, am Galgen. Schick mich nach, was weiß ich, nach Afghanistan oder Irak oder nach Syrien. Mach mit mir, was du willst. Ich bin für alles bereit. Dein Wille geschehe. Das ist Freiheit. Lass mich, wenn du willst, lass mich durch die Hölle gehen. Ich gehe durch die Hölle, ich gehe in den Feuerofen, ich gehe in die Löwengrube, ich gehe überall hin, wenn es dein Wille ist. Die meisten verstehen den Vers nicht. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit für den Heiligen Geist. Freiheit für die Gottheit. Sie tun, nur sie denken, das ist für mich Freiheit. Oh, ich kann alles tun und lassen. Nein, du kannst nichts mehr tun. Er kann nur noch was tun. Das ist Test. Der Heilige Geist gibt Freiheit für das Wirken Gottes. Dass er das tun kann, was er will. Dass sein Wille geschieht. Dass Gott zu seinem Recht kommt. Der Heilige Geist will dem Vater nachhelfen. Vater, hilf, dass dein Wille hier geschieht. Deshalb gib die Freiheit. Mach die Tür und das Tor auf. Dass sich das ereigne, was dein Wille ist. Dass sich das einstelle, was dein Wille ist. Dass das dein Wille Wirklichkeit werde. Das ist nicht so leicht, Leute. Nicht so leicht. Es rede sich so leicht. Und bete sich so leicht. Dein Wille geschehe. Amen. Weißt, über uns soll der Wille Gottes kommen, aber wenn der Wille Gottes über uns geschieht, wenn wir von dem Willen Gottes übernommen werden, dann werden wir getestet, werden wir geschüttelt, dann werden wir gewogen. Und es kann sein, dass da gar nichts mehr rauskommt, dass du nur noch Federgewicht bist. denkst jetzt, ach, ich bin so reif, ich bin so erwachsen, so mündig, ich habe schon so viel vom Heiland gelernt. Ich bin vollgepfropft mit dem Heiligen Geist. Wir werden getestet, wie viel Gott von uns bekommt und wie viel er Anrecht in unserem Leben hat. Alles will ich Jesus weihen. Vergiss dieses Lied, es ist ein schönes Lied. Das Lied können nur Sterbende singen, nicht Lebende und Lebendige. Weißt du, die am Tor der Ewigkeit sind, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen weihen. Und plötzlich sagt der Herr, dein Teppich, dein Tisch, dein Stuhl, deine Küche, dein Auto, was weiß ich. Verstehst du, und plötzlich will der Herr das und haben und dann sagt also Herr, meine Frau und mein Mann darfst du nicht antasten, meine Kinder. Und Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Aber mein Sohn und meine Tochter, meine Enkelkinder. Nur was Gott von uns bekommt, das dient unserer Seele. Das ist ein Schatz im Himmel. Das ergibt Frucht. Und das ist, was wie der Glaube getestet wird. Jakobus 1, Vers 2. Immer wenn du mit Prüfungen jeglicher Art konfrontiert wirst, betrachte das mit Freude, steht in der Bibel, andere Übersetzung, moderne Übersetzung. Immer wenn du mit Prüfungen jeglicher Art, Jakobus 1, Vers 2, konfrontiert wirst, jeglicher Art, im Straßenverkehr, da schneidet dir jemand die Vorfahrt, oder was weiß ich, was alles da passiert. Wenn du jeglicher Art mit Prüfungen konfrontiert wirst, betrachte das als Freude. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hat schon wieder einer mir die Vorfahrt geschnitten. Verstehst? Alle deine Prüfungen sind reine Glaubensprüfungen. Gott testet, betrachte jegliche Art von Prüfung mit Freude, Dank und Anbetung und so weiter. Wir singen so leicht Lob und Dank, 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 Lob und Dank. Verstehst du, wir bemerken gar nicht, was wir singen. Unser Herz ist nicht dabei. Nur unsere Lippen und unser Mund. Und in meiner Bibel heißt es, ich mag das Geblärr eurer Lieder nicht. In aller Liebe, wir singen gerne. Aber die Tatsache ist, Lob und Dank, Lob und Dank und Lob und Dank. Und dann kommt eine Krankheit. Da kommt eine Schwäche. Da kommt ein Misserfolg. Da kommt Leid. Da kommt eine Bedrückung. Da geratest du in Engpässe. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Ja, weggerollt, weggerollt. Es ist schön, wenn es weggerollt ist. Aber was passiert, wenn es nicht weggerollt wird? Wir singen Sieg im Blut, also wir meinen das Blut Jesu. Verstehst du, aber wie viel Sieg im Blut ist da? Ich denke immer, wenn ich singe, manchmal habe ich Komplexe mit dem Singen. Ja, bin ich wirklich überzeugt, bin ich schon so weit, dass ich Sieg im Blut habe? Ständig, immer, überall, in jeder Situation. Was ist, wenn Ärgernisse kommen? Wenn Engpässe geschehen, wenn Schwierigkeiten kommen, betrachte jede Prüfung, jegliche Art von Prüfung mit Freude. Verstehst du? Das sollen wir. Wir sollen Lob und Dank singen und jubeln und jauchzen. Aber das ist uns nicht immer zum Jubeln und zum Jauchzen. Betrachte deine Prüfungen als Spaß. Nimm so lässig Halleluja, Lob und Dank, Lob und Dank. Aber das kannst du erst singen, wenn du hindurch bist, durch das Tal, durch die Wolke, durch dieses Dickicht. Lob und Dank, Herr, oh, alles hinter mir, Lob und Dank. Verstehst du, dann kannst du Lob und Dank sagen, wenn du es überwunden hast. Betrachte deine Prüfungen nicht gleich als Drama, Tragödie, Weltuntergang. Die Welt geht weiter. Niemand mag Schwierigkeiten, ich auch nicht. Niemand mag Chaos und Stress und Durcheinander. Weißt du, solange wir in der Welt sind, sagt Jesus, wir werden Angst haben. Uns wird nichts erspart bleiben. All diese Prüfungen sind da und deshalb geh mit Gott und mach dir nicht so viel Gedanken und reg dich nicht so viel auf. Wir müssen die Welt überwinden. Weißt du, das ist nämlich, da wird unser Glaube getestet. Bist du wirklich Kind Gottes oder bist du nur ein Maulheld? Und wir haben so viele Maulhelden. Und die müssen sich bekehren. Mit dem Herzen muss man glauben. Im Herzen muss der Glaube sitzen. Nicht, ich bin ein Christ. Oh, Halleluja! Bruder, ich habe Jesus lieb. Weißt du, wenn Schwierigkeiten kommen, dort zeigt sich, ob du Jesus wirklich lieb hast oder nicht. Ob du bei Jesus bleibst oder abhaust, wie die Jünger damals abgehauen sind, jeder in seine Richtung, wir gehen wieder fischen. Weißt du, wir gehen gerne wieder angeln. Wir wollen mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Solange wir in der Welt sind, wir werden immer wieder Schwierigkeiten haben. Uns wird nichts erspart bleiben. Besonders Menschen werden in unseren Weg treten, die nicht erwünscht sind. Die mag ich nicht. Also die schmecken mir gar nicht. Die bekommen wir gar nicht. Die gehen mir auf die Pelle. Treten auf meine Hühneraugen. Weißt du? Und ich sage jetzt eine große Wahrheit. Wir müssen lernen, diese Welt zu überwinden. Besonders Menschen, die nicht erwünscht waren, die abgetrieben werden sollten, die man abgelehnt hat, die man nicht liebte, die man ausgestoßen hat, also keine Arbeit, nichts, die man verteufelte, verdammte und verachtete, die unwillkommen waren. Solche Menschen leiden, die müssen jetzt beweisen, ich bin trotzdem gewollt, ich bin trotzdem von Gott geliebt, ich bin trotzdem im Plan Gottes. Und diese Menschen müssen hier sich durchsetzen. Und diese Menschen müssen ganz besonders ihren Glauben an den Tag legen und dem Teufel zeigen, Teufel, du hast kein Recht an mir. Meine Mutter wollte mich nicht, mein Vater wollte mich nicht, die Gesellschaft wollte mich, die Gemeinde wollte mich nicht, niemand wollte mich, aber du willst mich, Herr Jesus. Und du musst den Teufel als Lügen strafen. An ihnen muss sich der Wille Gottes, an diesen Abgelehnten, muss der Wille Gottes geschehen. Der Abgelehnten, die Samariter, diese Heiden da, die Sünder. Also den Juden muss man beweisen, den Pharisäern muss man beweisen, dass sie wert sind. Sie sind nicht nur Hunde und der letzte Dreck. Und diese Frau, die dort zu Jesus kam, ja, es ist nicht fein, sagt der Herr Jesus sogar, der war auch ein Rassist. Verstehst du, sagt der Herr Jesus, also es ist nicht gut, dass man den Kindern das Brot nimmt und den Hunden das Brot gibt. Was sagt Jesus? Da sagt Jesus dieser Frau, und dann sagt diese Frau, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Und diese Frau hat Jesus bekehrt. Solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Dir geschehe, Frau, wie du gewollt hast. Weißt du, wir müssen diesen frommen Menschen bezeugen und beweisen, mein Glaube ist so stark, dass er sogar Gott überwindet, dass sogar Jesus überwindet, mir zu helfen. Dass Gott die Söhne und die Töchter liebt, die er gewollt hat, und dass ich einer davon bin, von Gott angenommen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, das muss ich der Welt beweisen. Und da ist es, wie mein Glaube sich durchsetzt und sich verwirklicht, ob das passt oder nicht. Gott interessiert sich nicht, aus welchem Stall du herkommst. Verstehst du? Er liebt dich, wie du bist. Ob du jetzt aus dem Vaterstall kommst oder aus dem Schweinestall kommst, das spielt keine Rolle. Er nimmt dich an. Gott will, dass du von ihm akzeptiert wirst. Weißt du nicht, wie groß dein Glaube ist, sondern dass du kommst, Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Und du musst der Welt beweisen, Gott liebt mich. Gott hat mich angenommen. Auch wenn ich ausgestoßen bin von meiner Familie, von meiner Gemeinde, von was weiß ich, von meiner Gesellschaft. Also mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott glaubt an dich. Weißt du, du musst nicht diesen ganzen zionistischen Spuk glauben, was die Leute alle sagen, ja, nur wir sind perfekt. Gott liebt das Unperfekte und da musst du es beweisen, auch im Glauben. Das ist eine Glaubensprüfung. Obwohl du nicht vollkommen bist, noch nicht vollendet bist. Weißt du, Gott liebt mich. Auch wenn ich meine Handicaps habe. Und das ist, wo der Glaube sie beweist. Trotz den Anfechtungen, trotz den Versuchungen. Versuchung ist kein großes Problem. Weißt du, du kannst nichts dafür, wenn Vögel über deinen Kopf fliegen. Du kannst nur etwas, wenn die Vögel anfangen, Nester auf deinen Kopf zu bauen. Aber dass du Anfechtungen mal hast, das ist normal. So, Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 38, hier ein bisschen kurz in eine andere Richtung. Da heißt es, er sagt den Juden, siehe, euer Haus soll wüst gelassen werden. Israel hat den Test nicht bestanden. Jesus kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Euer Haus soll wüst gelassen werden. Und das ist hart. Wenn wir den Test nicht bestehen, wird unser Haus wüst gelassen werden. Unser Glaube wird wüst gelassen werden. Am Schluss ist nur eine Ruine. Weißt du, die Israeliten standen kurz vor dem gelobten Land. Und was ist? Dann hören sie, dort gibt es Riesen um Himmels Willen, feste Städte. Und dann sagen sie plötzlich, reden sie mit dem Teufel oder reden die Sprache Satans. Wir können es nicht. Wir wollen es nicht. Wir wollen zurück nach Ägypten. In Ägypten gab es genug Gräber. Und was ist passiert? Die mussten alle umkehren und 40 Jahre rum oder 38 Jahre in der Wüste rumtippeln. Es ging weiter, bis der letzte Ungläubige gestorben ist. Es ist schrecklich, wenn man bei Gott durchfällt. Euer Haus wird wüst gelassen werden. Weißt du, ich warne, Brüder und Schwestern, es geht um das Ziel, um das ewige Leben. Wir sollen unsere Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern. Nicht, dass wir Angst haben, aber wir sollen alles dran setzen und nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es geht um unsere Erlösung. Dass wir bewährt werden im Glauben. Und ich muss die Wahrheit sagen, ohne Schönfärberei und Schmeichelei. Neulich bin ich hier vorbeigefahren und da sehe ich einen frommen Bruder, der hier mal getauft worden ist, der dann die Leute bequatscht und beredet und Bierflasche in der Hand, da hantiert er noch mit der Bierflasche. Das ist ein Drogenplatz und Drogenumschlagplatz hier am Leopoldplatz und Drogenszene und da ist er und er diskutiert und hält den Vorträge. Gott sprach zu mir und als ich vorbeifuhr, Gott sprach zu mir, viele Getaufte werden in der Hölle sein. Ihre Taufe nützt ihnen gar nichts. Viele Getaufte, die du gesehen hast, die hier getauft worden sind, die werden in der Hölle schmoren, leiden. Verstehst du? Da nützt die Taufe nichts, da nützt die Beschneidung nichts, da nützt diese Entscheidung mal nicht für Jesus. Und die Bibel sagt, der, wo viel gewusst hat, der wird viele Streiche leiden. Mein Herz hat geblutet. Ich hab geweint innerlich. War traurig vor Gott. Und ich bin immer noch traurig. Und da sagte Gott zu mir, diese Menschen glaubten, die Taufe macht es. Die Taufe macht es. Und wenn sie Jesus nicht konsequent nachfolgen, im Glauben nicht ernst machen, der Heiligung nicht nachjagen, sie werden das Reich Gottes nicht sehen. In aller Liebe. Sie haben eine Chance gehabt. Ihre Taufe bringt sie in der Hölle, nicht in den Himmel. Das hat mich so tief bewegt. Und Gott sprach zu mir weiter, mein Kind. Und Gott zu mir persönlich, weil ich so traurig war. Dir geht's nicht besser wie mir, hat der Herr gesagt. Dir geht's nicht besser wie mir. Und da kam mir eine Bibelstelle in den Sinn, Matthäus 21, Vers 35. Und es ist die Geschichte von dem Weingärtner. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Und abermal sandte der Herr andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten mit ihnen das Gleiche. Und zuletzt sandte er sogar seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden vor meinem Sohn sich scheuen und Respekt haben. Aber diese Menschen haben vor niemand Respekt. Vor niemand. Als die Juden Jesus verwarfen, da schrien sie miteinander mit dem hohen Priester, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Egal, was das bedeutet jetzt, ich habe mehrere Botschaften darüber. Bei Jesus 70 nach Christus bewahrheitete sich, da kam Titus und jüdische Blut floss in Strömen. Von 70 bis 130 nach Christus bewohnten Schakale Jerusalem. Jerusalem war und der Tempelplatz wurde niedergewalzt. Den Juden hat Kaiser Hadrian verboten, die Beschneidung zu praktizieren, bei Todesstrafe sogar. Verstehst du? Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Das kam. Sie haben den Test nicht bestanden. 132 nach Christus gab es noch einen Aufstand, gerade wegen der Beschneidung. Weil die haben gesagt, das ist Gottes Gebot, aber das hat nicht geklappt. Und dann hat der Kaiser noch auf dem Tempelplatz einen Jupiter-Tempel hingebaut und bis heute das Land umbenannt, nicht Kanaan, Israel, gelobte Land, Palästina. Jetzt können die Zionisten reden, was sie wollen. Es bleibt Palästina. Bis heute hat sich so eingebürgert, Palästina, Philisterland. Und Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht. Das ist aber nicht etwas, das jetzt die Christen das erfunden hätten. Nein, ganz lange vorher, Jeremia Kapitel 9, Vers 10, sagt Gott, Jerusalem wird zum Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden. Verstehst du, weil Jerusalem durchgefallen ist. Und das passiert mit uns, wenn wir im Glauben durchfallen. Das ist eine unangenehme Weissagung. Keine Erfindung des Christentums. Das ist das ewige Wort Gottes. Die Juden und die Zionisten wollen das nicht hören, was der Prophet Jeremia hier geweissagt hat. Und bis heute verweigern Arabern den Juden ihr Existenzrecht. Nicht von ungefähr, in aller Liebe. Die haben, da sagen sie, was wollen die da unten? Das sind Fremdkörper im Nahen Osten. Bis heute. Ihr Haus wird wüst gelassen werden, ist das Wort Gottes. Und alles, was die Juden aufgebaut haben, bewohnen sie nicht. Die Renaissance haben sie aufgebaut, die wohnen nicht. Kommunismus haben sie aufgebaut, wurden sie rausgeschmissen. Verstehst du, sie haben so viel aufgebaut, Deutschland mit aufgebaut. Und was kam? Dann kam ein Adolf Hitler rausgeworfen. Immer, das Haus wird wüst gelassen werden. Das ist kein Zufall. Ihr Haus wird wüst gelassen. Warum? Weil sie Jesus ablehnten. Und zwar die Führer des Volkes waren die Verbrecher. Nicht das Volk. Das Volk ist unschuldig. Das Volk kann nichts dafür, auch heute noch. Das Volk kann nichts dafür, wenn uns dreckig geht. Die Führer, die Obersten, die das Wort anführen, das sind die Verräter des Volkes. Und dort müssen wir die Verbrecher suchen, die Totengräber unserer Gesellschaft. Das Volk will ihren Frieden. Jesus hat geweint über Jerusalem. Ging es genauso wie mir, als ich hier um die Ecke fuhr, am Leopoldplatz. Jerusalem, Jerusalem, ich würde sagen Berlin, Berlin. Du tötest die Propheten und steinigst die dir gesandt worden sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23 war das, Vers 37. Wie die Henne ihre Küchlein versammelt unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Und das ist eine Stelle aus Jeremia, Kapitel 22, Vers 5. Und Psalm noch sogar von David. Psalm 69, Vers 26. Euer Haus soll wüst gelassen werden. Wie oft wollte Gott Israel versammeln? Glaubensprüfungen. Jesus weint über Jerusalem, er weint vielleicht auch über dich. Wie oft habe ich dir eine Chance gegeben, sagt er. Wie oft habe ich dich gelockt? Wie oft habe ich dir irgendjemand geschickt? Und bei Jerusalem und Israel war 70 nach Christus die Antwort. Aus diesem Tempelschatz, dem ganzen Vermögen der Juden, da wurde das Kolosseum in Rom gebaut, wo nachher die Christen verfolgt worden sind. Die Juden wurden aus Palästina vertrieben. Gott hat Israel verworfen, weil sie Jesus verworfen haben. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das ist das Ergebnis nachher, Matthäus 24 und 25. Ich kenne euch nicht. Welches Haus hat er da gemeint? Das Haus der Juden, Jerusalem. Gott will nicht mehr dort wohnen, will damit nichts zu tun haben. Der Heilige Geist ist von dort ausgezogen. Weh. Die Juden haben Jesus rausgeschmissen und da hat sich Gott zurückgezogen, und der Antichrist wird einziehen, in aller Liebe. Der Antichrist. Und er wird sich auf den Thron setzen. Die können einen Tempel bauen von mir aus, aber dieser Tempel wird für den Antichristen sein. Weißt du, jetzt zur Zeit macht der Teufel eine große Aktion, interreligiöse Veranstaltungen. Tag der offenen Kirchen. Und was auch schon ist, verstehst du, weil man versucht alles reinzuholen, was man reinholen kann. Synagoge, Tempel, Ashram, Kloster, Kirche, interreligiöse Veranstaltungen. Der Teufel wird die Kirchen füllen. Macht euch gefasst. Die Kirchen werden, die werden gefüllt mit, was weiß ich, mit allem möglichen Mist. Gott liebt die Menschen, nicht die Religionen. Wach auf. Gott liebt die Menschen. Gott ist interessiert an die Menschen. Nicht an die Religionen. Gott rettet nicht die Religionen. Gott liebt die Menschen ausnahmslos und bedingungslos. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott konzentriert sich auf die Menschen. Gott liebt den Menschen. Gott liebt jeden Einzelnen, egal ob er Flüchtling ist, egal ob wo er herkommt, egal was seine Geschichte ist, egal was für einen Hintergrund hat, egal was für eine Religion er hat. Gott interessiert sich nicht für Religion, das ist Dreck. Ob er Mohammedaner ist oder Buddhist ist oder Christ ist oder Faschist ist oder Sozialist ist oder Kommunist ist, Gott interessiert sich für den ganzen Schmarrn nicht. Gott schaut das Herz an. Gott schaut das Herz an. Und da wird der Glaube getestet. Glaubst du? Glaubst du? Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Verstehst du, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Kannst du das annehmen? Kannst du annehmen, dass Gott die Herzen prüft? Wir sollten drüber nachdenken. Gottes Wille ist die Rettung. Die Rettung des Menschen. Und Gott testet. Lässt du dich retten? Oder glaubst du weiter irgendwelche Lügen der religiösen Menschen? In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7, folgende Verse. Da heißt es, die ungeistlichen Altweiberfabeln, aber weise zurück, beschäftige dich nicht damit. Weißt du, es gibt so viele Altweiberfabeln. So Märlein im Talmud, das ist ja voll. Und du aber, Timotheus, über dich selbst in der Frömmigkeit, in der Gottseligkeit, im Frieden Gottes. Prüfe dich, wie stehst du? Stehst du richtig? Glaubst du an Gott? Liebst du Gott? In der Offenbarung Kapitel 2, Vers 9, nur schnell was anders. Da heißt es, ich kenne deine Bedrängnis, ich kenne deine Armut. Gott weiß, wie es um dich steht. Ich weiß deine Schwachheit, ich weiß deine Kleinigkeit. Gott prüft. Du bist aber reich, sagt der Herr, weil der Herr uns mit ganz anderen Augen betrachtet. Offenbarung 2, Vers 9. Du bist aber reich und du hast ertragen die Lästerung der Juden, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie sind die Synagoge Satans. Und ich sage euch eines, die meisten Juden, die in Israel sind oder sonst wo auf der Welt sich treiben, sind gar keine Juden, die sind alles Kasaren, ein Türkenvolk, das sich irgendwann mal zum Juden bekehrte im Orient da, Türkei. Das sind keine, die ganzen Ostjuden, das sind keine richtigen Juden. Weißt du, sie sind Juden, sie geben sich aus als Juden, so wie viele sich Christen ausgeben und keine Christen sind. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. So, das ist die Tragödie. Weißt du, Gott prüft, sind sie echt? Und ein echter Mensch, ein echter Jude, ein echter Moslem, ein echter Buddhist, der lebt seinen Glauben. Der ist kein Terrorist. Und kann kein Terrorist sein. Und kann kein Schmarotzer sein. Der lebt seinen Glauben in aller Liebe. Noch Offenbarung Kapitel 3, Vers 9. Also ist für die Endzeit. Offenbarung ist ja das letzte Buch der Bibel. Sehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge Satans. Also, dass es nicht Matut ist und dass es nicht irgendwie jemand, der das gesagt hat, sondern das hat der Herr selbst gesagt, der Heilige Geist. Aus der Synagoge Satans, die sagen, sie seien Juden. Sie sind es nicht, sie lügen. Der Glaube wird getestet. Ist das echt? Ist das die Wahrheit? Entspricht es den Tatsachen? Oder ist es nur Einbildung, so wie dieser fromme Jude, der... Da ist eine Schweizer Firma, die sagt, wir können testen aufgrund der Blutuntersuchung, wir können feststellen, ob sie ein Kohen sind, ein reiner, echter, waschechter Jude. Dann sagt er, das will ich genau wissen. Lässt sie Blut entnehmen, bringt es runter nach in die Schweiz und die untersuchen und die sagen, mein Herr, Sie sind ein reiner Wikinger. Von wegen ein echter, reiner Jude, ein Wikinger. Verstehst du? Weißt du, das, was in deinem Blut ist, das sagt die Wahrheit. Was ist dein Blut? Dein Blut zeigt die Wahrheit. Weißt du, fließt durch unseren Adern das Blut Jesu Christi, das Blut des Sohnes Gottes? Weißt du, es ist Kraft in dem Blut oder es ist Sieg in dem Blut. Verstehst du, du kannst fromm reden, aber fließt wirklich durch deine Adern das Blut Jesu Christi? Im Blut ist das Leben, steht in der Bibel einmal. Fließt das Leben Jesu durch deine Adern? Und das ist diese Gene. Weißt du, wir können religiös sein und wir sind Wikinger, verstehst du, oder Indianer oder sonst noch was. Lass dich untersuchen mal, dein Blut. Es stellt sich raus, welches Geisteskind du bist. Du wirst geprüft. Du wirst geprüft. Lass dich nicht verunsichern von Leuten, die sagen, wir sind die Echten. Wir stammen von Abraham. Was sagt Jesus oder was sagt Johannes der Täufer? Die Axt ist schon an den Wurzeln gelegt. Wir sollen nicht behaupten, wir sind Abrahams Nachkommen und so weiter. Lies mal die Botschaft von Johannes den Täufer. Weißt du, Gott interessiert nicht, wo du hier abstammst, sondern wohin du gehst. Das ist für Gott ausschlaggebend, in welche Richtung du eingeschlagen hast. Du wirst mit Lügen konfrontiert und jetzt muss sich dein Glaube bewähren. Und du musst beweisen und behaupten und an den Tag legen, dass du anders bist, dass der Geist Gottes in dir wohnt, dass du anders reagierst, dich anders benimmst. Nicht, dass du Waschlappen bist und Fußabstreifer, und so weiter für jedermann. Nein, du bist Christ. Und ein Christ ist anders. Der Christ kann sehr energisch sein, sehr kantig sein. Und er kann sagen, wenn du nicht willst, gut, ich schüttel meinen Staub ab und ich gehe woanders. Denn wir sind für unser Leben wir verantwortlich. Und wir tun das, was Gottes Wille ist für unser Leben. Weißt du, der Glaube wird geprüft, ob du mit dem Zeitgeist mitschwimmst, mit der Masse oder mit den Trends, mit der Mode. Glaubensprüfungen, die kommen auf uns zu. Oh, denk nicht, dass wir im Schlaraffenland leben. Noch lange nicht. Und wir sind noch nicht im Himmel. Wir haben den Himmel nur im Herzen, aber sonst gar nicht. Glaubensprüfungen kommen, ob ich stehfest bin, unerschütterlich, unnachgiebig, kompromisslos. Das sind Christen. Nein, wir werden keinen Millimeter weichen. Wir bleiben bei unserer Entscheidung. Mein Ja ist Ja und mein Nein ist Nein. Das ist, wie man zum Glauben steht. Für einen Christen gibt es keine Kompromisse. Ich glaube an meinen Gott. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Könnt schwätzen, so viel ihr wollt. Könnt schreiben, so viel ihr wollt. Könnt denken, so viel ihr wollt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kein Zurück. Für einen Christen geht es nur geradeaus. Er folgt seinem Herrn. Dein Wille geschehe. Und man lässt sich nicht manipulieren. Wahre Christen lassen sich nicht manipulieren. oder sich frisieren oder sich da ummodeln und umformen. Der Herr ist mein Töpfer. Der Herr gibt mir das Format. Der Herr bestimmt meine Richtung. Nicht der oder jener. Ich und mein Gott. Weißt du, Glaubensprüfungen, das heißt, dass du keine Rücksicht nimmst auf die Masse, auf die Leute, die dich verändern wollen. Dich kann nur Gott verändern und sonst niemand. Glaub mir das. Und sonst wirst du nur ein Dressierter. Und wir haben so viele dressierte Christen, die dressiert sind. Weißt du, die benehmen sich christlich, pfingstlich, charismatisch, was weiß ich, katholisch, evangelisch. Ein wahrer Christ lässt sich nicht von den Medien sich formen und prägen oder von den Mächtigen oder Vorschriften, was es auch immer ist. Wir alle müssen Glaubensprüfungen bestehen. Das ist ein Teil unseres Lebens. Von dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, kommst du im Tal der Entscheidung. Du musst dich entscheiden. Willst du mit dem zu tun haben oder nicht? Lässt du das bleiben oder nicht? Nimmst du das an oder nicht? Wie gehen wir mit den Glaubensprüfungen um, wenn sie auf uns zukommen? Geschwister, es ist nicht einfach, in der Prüfung zu stehen. Was schreibe ich jetzt? Ich weiß nicht, ob das dir so gegangen ist. Verstehst du, ich habe nicht geübt, ich habe nicht gelernt und ich habe gedacht, das kommt gar nicht dran. Oder ist noch heute. Was, verstehst du, du fieberst, kriegst Schweißhände, Schweißfüße. Ich weiß, wie die Prüfung ist. Du wirst plötzlich getestet. Und dann denkst du, also ganz leeres Blatt will ich auch nicht abgeben. Ich muss was schreiben. Dann schreibst du manchmal Unsinn zusammen. Oder hast zusammen geschrieben. Gott will sehen, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Mit Spannungen. Gott will sehen, wie wir mit Krankheiten umgehen. Verstehst du, dann hast du da Nieren und da Brust und Lunge und dann Hals und dann Kopfbeschwerden, was weiß ich, welche Beschwerden du hast. Du hast überall was und gleich doppelt. Wie gehe ich damit um? Ich lasse mich von diesem Zeug nichts unterkriegen. Das ist ein wahrer Christ. Ich mache weiter, egal wie, lebendig oder tot. Ich gehe weiter. Gott will sehen, wie du mit den Ängsten umgehst. Mit Leid, mit Trauer, mit Verlust. Unser Umgang ist so wichtig, wie wir darauf reagieren. Nicht, was passiert, sondern wie reagiere ich drauf. Lob und Dank, verstehst du? Verstehst du, ob ich Lob und Dank sage oder pfui Teufel? Ich habe die Macht. Ich kann so und so sagen. Jeder, der ins Reich Gottes wollte und will, muss Prüfungen bestehen, muss durch Bedrängnisse hindurch, muss durch Notlagen, durch Enge, durch dieses schmale Tor. Da muss er durch. Dem wird nichts erspart. Jeder Gläubige hat immer jeden Tag was zu überwinden. Heute muss ich aufstehen. Ich habe keine Lust. Verstehst? Ja, das ist schon die erste Überwindung. Morgens aus dem Bett raus. In dem Moment, wo du an Gott glaubst, ihm vertraust, wird Satan versuchen, deinen Glauben zu erschüttern, dich in Frage zu stellen. Das sind diese Glaubensprüfungen. Er wird dich schockieren mit ganz schrecklichen Dingen, dich erschrecken. Er wird dir Steine in den Weg legen und er wird dir ständig permanent Schwierigkeiten machen und dir Verbote und Mitgebote kommen. In dem Moment, wo du im Glauben ernst machst, fängt dann die Hölle zu brodeln und zu toben. Und der Abgrund tut sich auf, der Löwe brüllt und fletscht mit den Zähnen und versucht dich zu verschlingen. Das ist der Fakt. In dem Moment, wo du anfängst, ernst mit Gott zu machen, weißt du, wenn du nicht ernst machst, ich kenne Christen, die sagen, ja, weißt du, Bruder, du, dass diese Kämpfe, von denen du sprichst, habe ich keine Ahnung. Du bist auch gar kein Christ, kann ich dir schriftlich geben. Wenn du ein echter, wahrer Christ bist, hast du Anfechtung, Anfechtung und Anfechtung und nochmals Anfechtung. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Wenn du keine Anfechtung hast, Bruder, Schwester, dann stimmt was mit dir nicht. Dann müsstest du in der Seelsorge. Der Glaube wird getestet. Jeder echte Glaube muss sich prüfen, ist es Gold oder nicht, oder ist es nur Doublé? Gott will sehen, ob du an das Gute glaubst. Gott will sehen, ob du glaubst, es wird wieder alles gut werden durch die Kraft Gottes, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, durch den Beistand des Herrn. Gott will sehen, ob du ihm von Herzen vertraust. Und ich sage dir eines, das Geheimnis des Glaubens ist, wenn du Gott vertraust, auf Gott baust, es wird wieder gut werden. Der Teufel lässt ab, der kann dir nichts mehr zusetzen, weil er sagt, also der reagiert gar nicht auf mich. Und genau das ist es. Wenn du glaubst, dann wirst du den Teufel abschütteln. Du machst weiter, ich glaube an den Herrn, auch wenn die Welt untergeht, ich vertraue dem Herrn, der Herr wird mich durchbringen und wenn nicht, nimmt er mich zu sich. Weißt du, es stellt sich raus, ob du wirklich in der Gegenwart Gottes lebst oder nur davon redest und so frommes Theater veranstaltest. Stellt sich raus. Die Versuchung kommt. Nach dem Gottesdienst oder irgendwann will ich heute noch eine Schwester besuchen. Ich habe sie angerufen, ihr Körper ist voller Knoten, jemand von unserer Gemeinde, voller Krebsgeschwüre. Und ich habe mit ihr gesprochen, habe gesagt, Schwester, mit dir sieht es nicht gut aus. Und weißt du, du musst dich auf die Ewigkeit vorbereiten. Du stehst am Tor der Ewigkeit. Dein Körper sieht nicht gut aus. Dann sagte er, ja, wir wollen miteinander beten, ich will das Abendmahl haben und dann kann der Herr machen mit mir, was er will. Verstehst? Das ist Christsein. Wir machen Abendmahl und dann kann der liebe Gott machen, was er will. Das ist Glaube. Dann kann er mich heimholen, dann können sie mich operieren, dann können sie mich untersuchen, dann können sie mit mir machen, was sie wollen. Ich möchte in der Hand Gottes gelegt werden und dann Ruhe in Gott. Nur nebenbei. Weißt du, das ist Christsein. Ich lasse mich in Gottes Hand fallen. Und dann wirst du nicht mehr kämpfen. Bitte betet, Geschwister, dass ich gesund werde. Du weißt, du kannst vielleicht gar nicht mehr gesund werden. Und muss auch nicht unbedingt gesund werden. Und sie weiß, wie es um ihr steht. Und du weißt vielleicht auch, wie es um dich steht in deinem Leben. Deshalb leg dich in Gottes Hand und sag, Herr, ich liege jetzt auf deinem Tisch. Ich bin in deiner Schule. Ich bin bei dir in deinen Händen. Da bin ich gut aufgehoben. Weißt du, der Glaube wird getestet. Du kannst noch 100 Jahre leben von mir aus. Verstehst du, das kann alles noch passieren. Weißt du, wenn Gott Gnade schenkt. Es liegt an Gottes Erbarmen. Und es liegt nicht, was die Ärzte können, was die Menschen können, was der Herr kann. Dein Wille geschehe. Und wir müssen ganz bewusst uns in die Hände Gottes und in den Willen Gottes legen. Die Versuchung kommt. Weißt du, der andere hat, und das, da kommt diese Versuchung, der andere hat mehr als ich. Dann wirst du neidisch auf sie oder ihren oder ihn, auf die Gemeinde. Du wirst eifersüchtig oder du bist stolz dann. Was auch immer ist, weißt du, jeder kommt in diese Konfrontation, dass er konfrontiert wird mit Dingen, die er nicht begreift und nicht versteht. Wir werden in den Gedanken versucht, in unseren Gefühlen versucht. Weißt du, der Teufel kommt nachts als Drache, verstehst du, und setzt dir zu. Gott nimmt niemand auf, der nicht zuerst beim TÜV war. Jeder Christ muss zum TÜV, muss untersucht werden. Und früher fuhr ich alte Autos, wo ich im Autokino gekauft habe und so weiter. Und dann habe ich repariert und was weiß ich, gespachtelt. Und dann fahre ich zum TÜV. Weißt du, was der Kerl macht? Der nimmt einen Hammer und klopft an und alles, was ich gespachtelt habe, fällt durch. Verstehst du? Und wenn wir zum TÜV gehen, der TÜV ist gar nicht so barmherzig. Ich habe gedacht, ich könnte mit Gips was machen. Von wegen, mit Spachtel. Das musste geschweißt werden. Wir denken immer so billige Gnade. Und es gibt keine billige Gnade, Geschwister. Es muss geschweißt werden. Es muss scharf gemacht werden und heiß gemacht werden. So, niemand kommt in den Himmel, der nicht zuerst beim TÜV war. Und deshalb müssen wir durch diese Phase da durchlaufen. Da geht der Herr und klopft mit dem Hammer. Ich dachte, lieber Gott, hilf, dass er nicht so stark klopft. Aber der kennt keine Gnade. Das Schicksal kennt keine Gnade. Die Naturgesetze kennen keine Gnade. Der Herr Doktor kennt keine Gnade. Der klopft. Sprüche Kapitel 17, Vers 3. Wie das Feuer Silber und der Ofen Gold, also prüft der Herr die Herzen. Unbarmherzig. Gott will etwas Echtes. Gott will echte Silber, echtes Gold, echte Gläubige. Der Glaube muss getestet werden. Jeder muss Feuerproben bestehen. Jeder Bekehrte muss in die Schule Gottes. Gott will König und Priester haben. Und das, weißt du, das allgemeine Volk wird nicht so dressiert und ausgebildet, aber König und Priester, denn die sollen einmal regieren. Warte mal, bis der kleine Junge da in England in die Schule kommt. Der wird gepiesackt. An dem wird man alles dran setzen. Der soll ja mal König werden. Und er soll wissen, was das Leben ist. Schau den David. David soll der König werden. Wie wurde der verfolgt? Wie wurde der gejagt? Wie ein Kaninchen. uns bleibt wirklich nichts erspart. Uns wachsen nicht die Bäume in den Himmel. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Was Gott oft seinen Kindern zumutet und zutraut, manchmal schlackrig mit den Ohren. Wir verstehen viele Menschenschicksale nicht. Und hör doch auf, Menschenschicksale zu verstehen. Ich denke nicht mehr drüber nach. Kannst nicht verstehen. Unergründlich sind deine Wege, Gott. Da stehst du da. Fragst dich manchmal, wieso, was hat er verbrochen? Und wenn du genau manchmal hinhorchst und hinfragst, der hat gar nichts verbrochen. Das sind die Wege Gottes. Dann fragst du, wer hat gesündigt? Sein Vater, seine Mutter oder irgendjemand von seinen Ahnen? Niemand. Das sind die Wege Gottes. Weißt du, es ist manchmal schwer, Gottes Wege zu verstehen. Ich habe es aufgehört, Gottes Wege zu erforschen. Es sei denn, Gott offenbart es mir. Mich interessieren auch die Dinge nicht. Ich habe genug mit mir selber. Wir verstehen diese Menschenschicksale nicht. Es sind alles nur Prüfungen. Warum? Eines Tages sollst du dein Diploma haben. In der Ewigkeit. Da hast du deine Persönlichkeit, deine Qualifikation. Er hat es bestanden. Da steht nicht, mit was für Note, auch wenn es befriedigend und ausreichend ist, aber er hat seine Prüfung bestanden. Hast deinen Führerschein. Jetzt kannst los. Hast bestanden. Verstehst? Auch wenn du nicht perfekt warst. Darum, an Leiden kommt niemand vorbei. Schwierigkeiten wird es immer geben. Arbeit wird es immer geben. Nöte wird es immer geben. Ärger wird es immer geben. Ich verheiße nicht Glanz und Glorie, das Land, wo Milch und Honig fließt. Vergiss diesen Käse. Weißt du, was in diesem Land los war? Kämpfe. Denke, lies mal das Buch Josua. Lies Richterbuch. Verstehst? Das Land, wo Milch und Honig fließt. Da habe ich gedacht, weißt du, das ist alles frei. Nein, sie mussten 5 Könige besiegen. Josua musste kämpfen und sogar beten, lieber Gott, halt die Sonne auf, ich bin noch nicht fertig. Das ist das gelobte Land. Ja, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Vergiss es. Ich will dir nur klar machen, damit du keine Illusion verfällst. Weißt du, mich hat man betrogen als Christ. Ja, richtig betrogen. Bruder, mal tut es, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Schwierigkeit. Und ich, Esel, habe das geglaubt. Also keine Schwierigkeit. Bin 3 Wochen Christ. Die ersten 3 Wochen waren wunderbar, wirklich. Kann ich nichts dagegen sagen. Aber dann habe ich Anfechtung gehabt. Dann hat mich jemand korrigiert, dann hat mich jemand beleidigt, dann hat mich jemand, was weiß ich da, angetan, verstehst? Und ich habe gedacht, am Schluss habe ich gedacht, ich wäre der einzige Heilige noch. Verstehst? Lauter Problemmenschen um mich herum. Und wenn du Christ wirst, hast du lauter Problemmenschen um dich herum. Und mit denen musst du fertig werden. Und weißt du, was Gott mich gelehrt hat? Schau auf niemanden, schau nur auf mich. Und ich gucke nicht mehr auf Leute. Mich interessieren die Leute auch gar nicht. Ich habe sie lieb. Gott liebt sie. Aber ich schaue auf Jesus. Er ist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Verstehst? Ich gucke nicht mehr auf meinen Vordermann. Und meinen Hintermann oder Nebenmann. Ich gucke nur auf den Herrn. Das muss ich lernen. Auf Jesus zu schauen und auf keinen einzigen Menschen. Egal wer es ist. Ja, man wird mit den Prüfungen nie fertig. Plötzlich unangekündigt. Wir schreiben heute eine Aufgabe, einen Test und schon hast du jetzt wieder. Da wird eine Klassenarbeit geschrieben. Immer wenn es so gut geht, weißt du, wenn es so herrlich ist. Weißt du, in der Bibel heißt es bei Abraham und Gott segnete Abraham und Gott redete zu Abraham und Gott war mit Abraham und. Und nach diesen Tagen, nur ein kleiner Satz, nach diesen Tagen kommt da eine Stimme zum Abraham: Abraham, opfere dein Isaak, den du lieb hast. Opfer deinen Isaak, den du lieb hast. Woher die Stimme auch kam, ist mir vollkommen egal, gehe auf das Thema nicht ein. Für mich war das der Teufel. Opfer deinen Isaak. Weißt du, nach diesen Gesichten, nach diesen Visionen, nach dieser Führung, nach diesen Erfahrungen, nach diesen Gebetserhörungen, nach diesen Segnungen, nach diesem wunderbaren Glück, opfere deinen Isaak, den du lieb hast, deinen einstgeborenen Sohn. Das kam aus der unsichtbaren Welt, diese schreckliche Stimme. Damit hat er gar nicht gerechnet. Das war ein Schock für unseren Bruder Abraham. Opfere deinen Isaak. Vorher sagte ihm Gott, fürchte dich nicht, Abraham, bevor das alles passierte, bevor dieser Schrecken kam, dieser Schock, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Wenn er das nicht gewusst hätte, ich bin dein Schild, dein Schutz, hätte diese Prüfung nicht bestanden. Wenn er nicht gewusst hätte, Gott ist mit mir, Das hat er gebraucht vor der Prüfung. Weißt du, Gott versucht niemand, steht in meiner Bibel. Nur der Teufel versucht die Menschen. Die Prüfung war vom Bösen. Studiere aufmerksam die Geschichte und nicht nur mit der frommen Brille. Jesus wurde vom Teufel versucht, nicht vom Heiligen Geist in der Wüste. Auch das Gleiche. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt. Aber da kam der Teufel nach 30 Tagen. Macht die Steine zu Brot. Der Heilige Geist führte ihn dort. Und als es ihn hungerte, kam der Teufel aus dem Gebüsch gekrochen. Du willst Gott dienen. Du willst Gott lieben. Du willst Gottes Reich bauen. Du willst was für Gott tun, was geben. Du willst Gott anbeten. Und da kommt die Schlange aus dem Busch gekrochen. Dieser Versucher. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, das sollte kein Christ sagen, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versuchen. Und die Versuchung kommt vom Bösen. Denn sonst wäre der liebe Gott auch der Teufel. Also Gott versucht niemand. Der Teufel ist der Versucher. Lies Matthäus 4, Vers 3 und 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Er will die Menschen zu Fall bringen. Und der Teufel wollte Abraham zu Fall bringen. Der Teufel wollte Jesus zu Fall bringen. Zum Ungehorsam gegen Gott und so weiter. Er will deine Beziehung zu Gott stören. Satan ist ein Lügner. Johannes 8, Vers 44. Von Anfang an ein Vater der Lüge. Er sieht Zweifel. Und das ist die Versuchung. Sollte Gott gesagt haben. Verstehst du, so kommt der Fromme, der Teufel. Sollte Gott gesagt haben. Er stellt deinen Glauben in Frage. Bist du Kind Gottes? Zu Jesus. Bist du Sohn Gottes? Bist du der Christus? Bist du der Messias? Bist du der Heiland? Satan will den Menschen den Segen rauben und zerstören. Abraham seinen erbetenen Sohn nehmen. Die Verheißung Gottes töten und Gottes Pläne durchkreuzen. Ein Drittel der Engel hat der Teufel verführt. Verstehst du? Der Teufel ist ein Lügner und ein Verführer und Durcheinanderbringer, ein Chaot. Er will unsere Anbetung Gottes verhindern, dein Glück zerstören, die Gemeinschaft mit Gott irgendwie blockieren, wo er nur kann, unser Dienst für den Herrn verhindern, dich von der Gemeinde wegbringen, dir deine Zeit für Gott stehlen. In 1. Chroniker 21 kannst du nachlesen, und Satan reizte den David. Wieder so ein Fall. Satan reizte David. Weißt du, du solltest wissen, wie viele Soldaten du in deiner Armee hast. Zähl deine Leute. Verstehst du, Satan reizte David, das Volk zu zählen. Der Teufel kommt immer und greift uns an unsere Schwachpunkten. Das ist die Versuchung. Der Teufel versucht uns mit unserer Lust. Der versucht nicht mit negativen Dingen. Der versucht nicht mit Lästergedanken. Vergiss es. Der Teufel kommt nicht als Spitzbub und Betrüger. Der kommt als Heiliger, als Engel des Lichts, als Gerechter. Er versucht uns mit unseren Hobbys. Weißt du, mit dem, was wir gerne machen, mit dem, was wir gerne haben, mit Mode, mit Schmuck, mit Shopping, mit Computerspiele, mit was auch immer, mit Internet, mit den täglichen Dingen des Lebens. Da versucht der Teufel, unseren Glauben zu erschüttern, uns von Gott so wegzulocken, dass wir gar keine Zeit mehr haben für die Gemeinde, Gottesdienst und für uns persönlich, für sonst was. Und wir merken das gar nicht. So schnell bist du abgedriftet, verlorener Sohn, verlorene Tochter. Oder wir haben bestimmte Eigenarten, sind ungeduldig, empfindlich, wir hetzen, immer schnell, 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 schnell. Weißt du, der Teufel versucht mit allen möglichen Tricks. Er kennt unsere Schwachstellen. Er weiß, womit er uns aufregen kann, auf die Palme bringen. Schau, Petrus, ein prominentes Beispiel. Von Natur impulsiv, immer, ich Herr, ich bin dabei, ich mach's. Und das ist erst einmal nichts Böses. Verstehst du, wenn jemand so euphorisch ist, so begeisterungsfähig ist, so sanguinisch ist, dass nichts Verkehrtes. Aber das nützt der Teufel aus. Und als Jesus den Jüngern eröffnete und sagte, wie er sterben musste, dann wurde Petrus vom Satan geleitet. Herr, das widerfahre dir nicht. Gott behüte dich. Weißt du, der Herr muss ihm antworten, Matthäus 16, Vers 22. Satan hinter mir. Hau ab. Verstehst du? Du musst sehen, weißt du, der Teufel nützt unsere Eigenschaften in aller Liebe. Der eine ist aufbrausend und da steigt er schon ein und bläst wieder in die Segel hinein. Der Teufel nutzt die Impulsivität Petrus, um sein Ziel zu erreichen. Satan ist in der Lage, Menschen für seine Zwecke einzusetzen. Das merken die meisten nicht. Sogar Gläubige, die verpassen den Zug. Denken an Judas Ischariot. Johannes 13, Vers 27. Nach dem Bissen fuhr Satan in ihm hinein. Verstehst du? Gar nichts Böses. Aber irgendwo hat er etwas in seinem Herzen gehabt gegen Jesus. Wir werden getestet, ob wir ehrlich sind. Ob wir den Segen Gottes verdienen. Ob wir der Segnung Gottes wert sind. Wir werden getestet. Das ist unser Glaube. In aller Liebe. Ein Glaube oder dein Glaube wird getestet. Und dein Glaube wird getestet, wenn plötzlich unlösbare Probleme kommen. Was machst du? Dann rennst du zu dem und jedem und anderen. Wenn Forderungen an dir gestellt werden, wenn Menschen dich verlassen, wenn sie die Schmerzen überall breit machen, wenn alles auf dich einstürzt, kannst du da immer noch ruhig bleiben und sagen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Verstehst? Glaube ist nicht jedermanns Ding. Gott lässt öffentliche Blamagen auf dich zu, wirst ausgelacht, verspottet, mit Dreck beworfen. Und was machst du dann? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Verzweifelst du da, schlägst zurück, gehst zum Gericht, spuckst du Galle und was weiß ich und Schwefel. Wie reagierst du? Dein Glaube wird getestet. Schau doch den Hiob mal an. Hiob war kein böser Mann. Meine Bibel sagt, er war ein gläubiger Mann. Hiob 1, Vers 1. Ein gottesfürchtiger Mensch. Vollkommen und rechtschaffen. Und er mied das Böse. Das war Hiob. Hiob war kein böser Kerl. Da wurde seine Gesundheit angegriffen, sein Besitz, seine Kinder. Deine Prüfungen, die kommen. Aber Gott kann dich bewahren im entscheidenden Moment. Das ist seine Seele nicht an. Satan kann nur so weit gehen, wie Gott es erlaubt. Er testet nur deinen Glauben. Was machst du mit deinem Besitz, mit deiner Gesundheit? Wenn es echt ist, müssen wir durch das alles hindurchgehen und wir müssen einfach die Dinge gewähren lassen. Und wir müssen eines wissen, Gott ist mit mir, egal was passiert. Der Herr wird mich nicht verlassen. Er hat versprochen, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Auch wenn alles so katastrophal aussieht. Glaubst du das wirklich? Verstehst du? Ja, ja, ja. Mit dem Mund kann man gut glauben. Aber glaubst du mit dem Herzen? Ist es echt? Verstehst du? Ist es echt, dass sogar siebenmal schlimmer wird alles? Du bist gereinigt, gewaschen, geputzt. Das Haus ist wunderbar hergestellt. Und dann kommt der böse Geist wieder zurück um die Ecke mit sieben anderen Geistern, die schlimmer sind als er selbst. Und dann versucht er, das Haus zu stürmen. Was machst du? Wenn du nicht aufpasst, kommst du zum Teufel wieder in die Sonderschule, in Sonderbehandlung. Wir werden getestet. Du brauchst eine solide Grundlage für deinen Glauben. Wenn die Prüfungen kommen, und die kommen immer in Zeiten des Übergangs. Prüfungen, Glaubensprüfungen kommen immer in Zeiten des Übergangs. Bei der Pubertät, beim Erwachsenwerden, wenn du dich verheiratest oder wenn du fertig bist mit deinem Studium, mit deinem Eintritt in dein Berufsleben, wenn du Vater, Mutter wirst, da kommen diese Einschnitte immer an den Schnittstellen. Wenn du aus dem Haus gehst oder in die Rente trittst, verstehst du was, dann kannst du mit deinem Leben nichts mehr anfangen unter Umständen. Immer die Schnittstellen des Lebens, da kommt der Feind, da beginnen die Glaubensprüfungen. Bei der Bekehrung, bei der Taufe, nach der Geistestaufe, nach der Berufung. Gott hat dich berufen. Weißt du, wunderbar, der Herr hat zu mir gesprochen. Morgen kommt die Prüfung. Ob das was dran ist oder nicht. Es sind Zeiten des Übergangs. An der Grenze wirst du abgefangen und getestet. Der Teufel will nicht, dass du weitergehst. Er will dich aufhalten. Und Versuchung ist immer ein Werk Satans. Immer ein Werk Satans. Der Teufel will nicht, dass du weitergesegnet wirst. Dass du noch weiter wächst, dass du in die nächste Klasse kommst. Der Teufel will nicht, dass du an dem Wachstum deiner Seele interessiert bist. Der Teufel will, dass du weiter verdummst. Und er will dich unterhalten, dich sehen, dass du dich freust an dem Wissen, was du hast. Und macht dich zum Kasper und Clown. Er beschäftigt dich mit Nebensächlichkeiten. Er will dich nur zerstören. Weißt du, das ist, wie der Teufel an dir arbeitet. Dein Glauben will er nicht stärken, sondern schwächen. Versuchung, die Prüfung und so weiter bestimmt immer das, dein Fleisch, du wirst geschockt. 1. Jakobus Kapitel 1, Vers 14, mit der Lust. Weißt du, der Teufel kommt mit Lust und will dich lustig machen, Spaß, was zu haben und so weiter. Und irgendwann ist es aus. Vorbei der Spaß. Und dann merkst du, die Grenze ist jetzt zu, jetzt kommst du nicht mehr weiter. Er versucht, dich irgendwie zu hindern. Vor allem, wenn du jung im Glauben bist, noch unerfahren bist, noch keine Rückendeckung hast. Vor allem auch als Frau, wenn du keine Unterstützung hast, wenn niemand hinter dir steht. Satan versucht, wenn unser Glaube lau ist und träge ist, wenn wir nicht so in der ersten Liebe heute stehen und brennen für den Herrn. Satan riecht's. Ich weiß gar nicht, wie das ist, aber er riecht es. Wenn du nicht nahe bei Gott bist, schmeckt er irgendwie. Er schmeckt es, wenn du nicht für Gott brennst. Und dann testet er dich. Jesus wurde getestet, als es ihn hungerte. Und dann versuchte er das geistliche Leben zu testen. Hiob Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Durch Durststrecken, geistliche Hungersnöte und was auch immer ist, dein Glaube wird getestet. Er testet dich nach geistlichen Höhepunkten. Denk an Elia. Feuer holt er vom Himmel, schlachtet die ganzen Baalspriester ab. Und jetzt wird er getestet. Morgen ist dein Kopf dran. Guter Mann. Morgen. 1. Könige 18 und 19. Lies mal. Unser Glaube wird getestet, wenn wir Erfolg haben. Wenn wir Segenstunden erleben. So richtig. Oh Herr, hier ist wunderbar. Und es ist wunderbar in der Gegenwart Gottes. Aber da wirst du getestet. Nach der Heilung. Da kommen Leute schon mit Thermometern und gucken, ob du Fieber noch hast. Nach geistlichen Durchbrüchen. Der Teufel spricht immer in der ersten Person. Weißt du, als der liebe Gott, als wenn es der liebe Gott wäre. Und denk auch beim Abraham. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du wirklich Gott liebst von allem ganzen Herzen. Er redet so also als Heiliger. Er tut so, als wenn er Gott wäre, der Heilige Geist. Als wenn es biblisch wäre. Es steht geschrieben. Verstehst du, so redet der Teufel. Und da brauchst du die Gabe der Geisterunterscheidung, sonst fällst du ihm auf den Leim, sonst betrügt er dich. Dein Glaube wird getestet, wie viel du verträgst. Du wirst geprüft an Herz und Nieren, was du aushalten kannst, worauf du baust, ob du den Anweisungen Gottes folgst, ob du der Stimme des Herrn gehorchst. Immer so an Wendepunkten deines Lebens, da schleicht sich dieser Spitzbub. Gott sucht das Echte, das Bewährte, das Wahre. Und deshalb 1. Korinther 3, Vers 12 und folgende Verse. Wenn aber jemand auf dem Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird sein Werk verbrennen. Und der Tag des Gerichts wird kommen und mit dem Feuer alles offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk war, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen, heißt es in meiner Bibel. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Und er selbst wird gerettet werden, so doch wie durchs Feuer. Glaubensprüfungen. Du kannst gerettet werden. Wir sind in der Kaderschmiede Gottes. Da wird gehämmert, da ist es geklopft und da geht es von Extrem zu Extrem. Wir werden geprüft auf Herz und Nieren. So, lass uns aufstehen und wisse eines, Gott ist bei mir. Egal, was du durchmachst, egal, was passiert. Du bist in der Schule Gottes. Im Leiden entdeckst du die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, die Liebe Gottes. Die Medikamente Gottes bekommst du, die richtigen Medikamente für deinen Glauben, dass dein Glaube nicht untergeht, dass du stehst und bleibst fest und so weiter. Als Kind Gottes darfst du mit Psalm 23 sagen, Herr, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stärken trösten mich. Halleluja. Du bist bei mir. Ich vertraue dir, lieber Heiland, und ich möchte meine Geschwister ermutigen, in schwierigen Stunden treu zu bleiben, in Anfechtungen treu zu bleiben, in Krisenzeiten, Bedrängnissen und was auch immer ist, treu zu bleiben. Herr, und du hast uns berufen, deine Kinder zu sein, und du wirst die deinen durchbringen. Herr, hilf uns, dass wir nicht aus deiner Schule laufen, sondern dass in deiner Schule bleiben, solange wie du uns hältst. Und dass wir das lernen, was du willst, dass wir gelernt haben. Und die Prüfung bestehen mit Eins, mit sehr gut. Halleluja. Und Sternchen noch dazu, ja. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns auch Sternchen verpasst. Amen.